Der ideale Torwart sollte für mich ruhig spielen, mehr wirklich das Spiel kontrollieren, als sich vom Spiel kontrollieren zu lassen, wenn man so sagen kann. Da hat man schon auch teilweise Belastungen von 1,30 in der eigenen Zone, wo man mal nur in der tiefen Grundhocke steht und versucht zu überleben, mehr oder weniger. Also meine Erfahrung ist, umso professioneller der Torhüter, umso höher die gespielt haben, umso leichter ist es, mit denen zu arbeiten.
Löwengebrüll. Ehrlich, bissig, stark. Der offizielle Podcast der Löwen Frankfurt. Powered by Skechers. Und hier ist Rüdiger Storch.
Hallo, liebe Löwengebrüllhörer. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid zu unserer neuen Podcast-Ausgabe. Wir sitzen hier im schönen Büro vom Autohaus Nix. Warum? Weil mein heutiger Gast, Luca Endres, zum Reifenwechsel hier ist. Und da haben wir uns gleich geschnappt und besprechen mit ihm alles rund um die Torhüter der Löwen Frankfurt. Also, Luca, herzlich willkommen.
Servus, hi.
Ja, unser Podcast hat ja schon eine ganz tolle Resonanz. Zwischenzeitlich waren wir sogar in der Podcast-Liste der Eishockey-Podcasts mal auf Platz 1 gewesen. Ist nur eine Momentaufnahme, aber da freuen wir uns natürlich riesig drüber, dass unser neues Projekt bei den Löwen Frankfurt so gut ankommt. Und wir hoffen, dass wir auch in den nächsten Folgen, die immer ungefähr alle 2 Wochen erscheinen werden, dass wir in den nächsten Folgen auch viele interessante Themen für euch haben. Heute wird's richtig interessant. Ich freue mich drauf auf Luca Endres. Ist 27 Jahre alt und ist unser Torwarttrainer und Videocoach. Also Torwarttrainer, viele sagen ja auch Goalie-Coach. Luca, mit 27 Jahren, wie wird man eigentlich Torwarttrainer?
Eigentlich ist das Ganze zufällig entstanden. Also ich bin ja, habe ja früh aufgehört auch. Und
du hast früh aufgehört, du hast also selbst als Torhüter angefangen, als Torhüter gespielt.
Genau.
Und hast dann auch, man kann fast sagen, passend zu unserer letzten Sendung wie Tom Pogel, auch mit 23 Jahren musstest du aufhören. Warum?
Das Ganze ist eigentlich aus mehreren Gründen entstanden. Also einerseits, ich hatte immer Probleme mit der Hüfte. Also da war immer
schon
wieder
als so junger, ja, als so junger, ja, Mensch, ja.
Er ist natürlich auch mit der Belastung, körperlichen Belastung als Torwart, dass da viel auf die Hüften geht, durch das ganze Hoch-Runtergehen. Und dann kommen noch andere Faktoren dazu, wie zum Beispiel Studium. Ich habe direkt mit 18 dann angefangen, Vollzeitstudium in Rosenheim zu machen, während ich in Rosenheim Oberliga gespielt habe.
Was für ein Studium?
Das war damals Gesundheitsmanagement, heißt ja, das. Da habe ich auch den Bachelor dann fertig gemacht.
Auch sehr gut. Ja. Glückwunsch, ja, sehr gut.
Danke,
ja,
danke.
Muss man erstmal machen nebenher, ja.
Genau, und da war auch mein Praxissemester, war damals in Weiden, wo ich dann das eine Jahr gespielt habe.
Ah, okay, ja.
Ich habe dann nebenher noch 40 Stunden die Woche gearbeitet. Und dann war das Ganze natürlich irgendwann die Entscheidung, gehe ich ins Studium oder probiere ich es als Eishockey-Profi. Und dann letztendlich habe ich mich dann dafür entschieden, das Studium zu machen.
Ja.
Und dann über Umwege, weil dann Rosenheim einen Torwarttrainer gesucht hat, weil der ehemalige Torwarttrainer aufgehört hat, der Sigi Harrer. Und dann habe ich da übernommen. Und genau, so ist das dann eigentlich zustande gekommen.
Okay.
Power Break.
Jetzt mal ein kurzes Break. Ein ganz anderes Thema. Wusstet ihr eigentlich, dass wir rund 2,5 Millionen Schritte pro Jahr machen? Kein Wunder, dass die Füße dann irgendwann mal sagen, hey, ein bisschen Support wäre doch ganz nett. Und jetzt kommt unser Podcast-Partner Skechers ins Spiel. Und wirklich, ich trage Skechers regelmäßig. Auch bei jedem Heimspiel, habt ihr sicher schon gesehen. Nicht nur, weil sie super bequem sind, sondern auch, weil ich super bequem bin. Die Skechers Slip-In sind eine geniale Erfindung. Ich muss mich nicht mehr bücken und auch keine Schuhe mehr binden. Probiert's einfach mal aus. Übrigens, gerade an langen Tagen sind die Skechers richtig bequem, nicht nur stylisch. Und jetzt geht's weiter. Nochmal ganz kurz, mit wie vielen Jahren hast du angefangen, Eishockey zu spielen?
Mit 6 Jahren, 5, 6 Jahren.
Mit sechs Jahren. Ja. Und sagt man dann als kleiner Bub, ich will jetzt Torwart werden und fängt dann als Torwart an? Oder wie kommt das?
Eigentlich starten auch wieder alle als Spieler. Also alle mit Spielerschlittschuhen schon auf dem Eis und das Ganze entwickelt sich dann
also über die Zeit. Also alle Torhüter, die heute Torhüter sind, haben mal eine Zeit lang als Spieler angefangen.
Ja, ich würde sagen, also zumindest 95%.
Ja, okay.
Und vor allem früher war es so, dass wirklich immer angefangen wurde als Spieler. Mhm. Auch um dieses Schlittschuhlaufen, die Basics, das alles hinzubekommen. Dann über die Zeit kristallisiert sich es dann raus. Oder
ist es so, wie früher bei uns beim Fußball, wer nicht richtig gut kicken konnte, der hat gesagt, du musst ins Tor gehen. War das dann bei dir auch so, dass du ins Tor musstest?
Nee, ich war eigentlich begnadeter Spieler und habe den falschen Weg eingeschlagen. Aber
Okay. Sehr gut. Ja, und jetzt bist du dann Torwarttrainer in Rosenheim mit wie alt warst du denn? 23, 24 Jahre alt gewesen. Dann die Torhüter, die du trainiert hast, die waren ja in dem gleichen Alter oder älter?
Genau. Also der Andi Mechel damals und dann später auch der Thomas Pöpperle, den wir noch verpflichtet haben, die waren beide älter und haben auch dann zu dem Zeitpunkt schon in höheren Ligen als ich gespielt.
Und haben also mehr Erfahrung. Und dann kommst du da als junger Bursche hin. Lassen die sich da was erzählen?
Also meine Erfahrung ist, umso professioneller der Torhüter, umso höher die gespielt haben, umso leichter ist es, mit denen zu arbeiten.
Ah, okay. Ja.
Weil die suchen sich natürlich auch die Vorteile für sich. Wenn ich dem was erzähle oder wir gemeinsam in die Konversation gehen oder in den Austausch über das Torhüterspiel, dann kommen wir immer schnell auf einen gemeinsamen Nenner und die ziehen sich dann die Informationen raus, die wirklich besser machen.
Was zeichnet dich dann eigentlich aus als Torwarttrainer? Liest du dann nochmal Bücher, wie du die Leute angehen kannst? Hast du dann nochmal irgendwelche Taktiken? Das ist ja nicht nur aus deiner eigenen Karriere rausgesogen, was du an Wissen hast, sondern das muss ja auch noch woanders daherkommen. Du musst ja noch irgendwo anders einen Input herbekommen.
Ich habe viel hospitiert, vor allem in Salzburg, in der Akademie, war auch in München bei Red Bull einmal beim Patrick Dallaire und durfte mir das anschauen und bin auch viel im Kontakt mit dem Elving in Berlin, dass ich von dort überall so die Informationen auch zusätzlich bekomme. Und es gibt auch Online-Portale, wo man Sachen nachlesen kann, die dann für das Torwartspiel sind. Und ich habe zusätzlich auch noch in der Zeit in Rosenheim noch einen Bachelor gemacht in Psychologie. Einfach auch, um da ein bisschen mehr Einblick zu bekommen in das Ganze.
Also auch in Psychologie, auch abgeschlossen?
Ja, auch abgeschlossen, Bachelor.
Das ist ja überragend in der Kürze der Zeit. Es ist ja schon auch aufwendig, auch als Spieler.
Ja, also das, wie gesagt, der eine Bachelor war als Spieler und der andere Bachelor war dann als Torwarttrainer schon. Dann in Teilzeit den in einem Online-Studium nebenher noch gemacht. Das war dann schon anstrengend, aber hat sich definitiv gelohnt.
Jetzt, wie ist denn so die Rolle als Torwarttrainer? Was sind da eigentlich deine Aufgaben? Ich bin ja vielleicht ein paar Mal, ich bin ja nicht oft, aber ganz, ganz selten, aber ein paar Mal beim Training gewesen bei uns. Und immer wenn ich die beim Training zugeschaut habe, haben die Mannschaften ja gegeneinander gespielt. Die beiden Torhüter standen im Tor. Da kann man gar nicht vom Torwarttraining, speziellen Torwarttraining sprechen. Wann finden das statt?
Da war es wahrscheinlich ein bisschen zu spät, weil das haben wir immer die ersten 10, 15 Minuten haben wir immer Torwarttraining, bevor die ganze Mannschaft überhaupt aufs Eis kommt.
Da hast du mich erwischt, da war ich wirklich zu spät. Und was wird da ganz konkret gemacht?
Ist unterschiedlich. Wir haben zum Beispiel in der regulären Woche hatten wir dienstags viel Schlittschuhlaufen, dass wir auf so technische Aspekte eingehen und auch viel aufs Tracking. Das heißt, die Arbeit mit den Augen, den Puck zu verfolgen. Und dann, je weiter die Woche fortschreitet, Mittwoch, Donnerstag, nochmal andere Schwerpunkte, wie zum Beispiel, wenn viel Verkehr vorm Tor ist, wie gehen wir damit um? Wie ist da unser Gameplan insgesamt, dass wir so Angewohnheiten, Habits, sagt man im Englischen, dass die Habits gut passen. Und auch diese technischen kleinen Details, dass wir an denen arbeiten.
Also da bist du dann aber nur mit den Torhütern auf dem Eis. Die anderen sind noch gar nicht auf dem Eis, die sind noch in der Kabine.
Genau, wir haben meistens ein, zwei Schützen, die wir noch mitnehmen, die dann aufs Tor schießen.
Ja.
Auch aus dem Hintergrund, dass ich besser auf die Torhüter schauen kann, was sie jetzt wirklich machen, dass wir das gut analysieren können. Wir haben auch immer ein iPad mit draußen, wo die dann nochmal schauen können, wenn die irgendwas Spezielles nochmal sehen wollen. Wie haben sie Übung XY umgesetzt.
Das ist ja das Eistraining. Wir haben jetzt über das On-Ice-Training gesprochen. Beim Off-Ice-Training gibt es das auch nochmal speziell für Torhüter?
Wir haben dieses Jahr nicht so viel damit gearbeitet, aber man kann definitiv, weil ich denke, wir hatten mit Johann Merber auch jemanden, der das gut gemacht hat, auch nochmal genau, ja, der das auch nochmal gut mit den Torhütern umgesetzt hat, vor allem auch wahrscheinlich mehr Expertise mitbringt in dem Bereich, in dem man speziell dafür ausgebildet ist. Deswegen haben wir da viel einfach auch im Johann überlassen.
Ja, aber da geht es um das Thema Fitness, das habe ich jetzt gar nicht gemeint, sondern eher so, ich stelle mir vor, dass so ein Torhüter doch auch ganz speziell diese Reaktionsfähigkeit, diese Reflexe irgendwie trainieren muss mit irgendwelchen Maßnahmen außerhalb von dem Eis. So wie wir früher Fang den Spitz gespielt haben. Das ist ja auch so eine Reaktionsgeschichte, oder? Wenn du beiden Hände so zusammenhältst, musst du dann so abklatschen. Das kennst du ja, oder? Ja.
Genau.
Kennst du
genau.
Hast du das als Kind auch gemacht? Muss sowas so ein Torhüter auch machen? Oder gibt's da
Es gibt definitiv Übungen für koordinative und kognitive Fähigkeiten, dass man die noch mal ein bisschen besser ausbaut. Und da haben wir auch teilweise gemacht, aber da hat auch viel der Johann mit den Torhütern dann gearbeitet, auch in dem Bereich. Und das habe ich ihm auch das volle Vertrauen gegeben, dass er das gut umsetzt.
Okay, ja. Wenn jetzt ein Spiel mal bei uns nicht so gut läuft, wer entscheidet dann eigentlich, dass der Torhüter gewechselt werden muss? Weil es gibt ja manchmal Spiele, da hat ein Torhüter wirklich einen schlechten Tag. Und manchmal ist es aber auch so, dass jeder Schuss ein Treffer ist vom Gegner und du hast gar keine Chance. Wer entscheidet überhaupt und nach was?
Am Ende liegt die Entscheidung beim Head Coach, der auch die Verantwortung trägt dafür, ob das Team gewinnt oder verliert. Ja. Letztendlich, wenn wir im Spiel während dem Drittel auf der Bank die Entscheidung getroffen werden muss, trifft das der Head Coach von sich aus. Ansonsten gehen wir oft in den Diskurs jetzt in der Drittelpause, ob wir irgendwas ändern sollen, macht das Sinn. Und es kommt auch häufiger vor, dass man einfach nur das Momentum stoppen will vom Gegner, ohne dass jetzt der Torhüter wirklich Schuld hat an den Gegentoren. Das Beispiel wäre zum Beispiel das in Bremerhaven-Spiel, da hat der Cody Brenner, glaube ich, nach 20 Minuten stand es 4-0 für Bremerhaven. Von den 4 Toren waren 3 getippt.
War ich sogar mit dabei.
Ja, das heißt, da kannst du jetzt dem Torhüter wenig vorwerfen, wenn die Scheibe abgefälscht wird und die Richtung ändert kurz davor. Aber trotzdem wollten wir dann ein Zeichen setzen, auch den Torhüter schützen in gewisser Weise, mental, dass man sagt, okay, man nimmt ihn aus der Schussbahn und
es
kommt neuer Wind.
Ja, ist der Torhüter dann, sind die da eigentlich empfindlich, wird wahrscheinlich von Typ abhängen, aber sind die dann empfindlich und sagen, jetzt haben die mich raus, ich konnte doch gar nichts dafür, das waren, wie du es jetzt eben geschildert hast, abgefälschte Schüsse, warum muss ich da raus? Wie ist das da? Wie ist da die Reaktion von den Torhütern?
Ich denke jetzt, das hängt auch viel mit der Erfahrung und dem Alter zusammen. Ja. Cody Brenner, Mirko Pankowski, die sind alle alt genug, die wissen, wie, warum das Ganze passiert ist, die nehmen, natürlich sind die sauer oder ärgern sich nach dem Spiel oder nachdem sie gezogen werden, aber die verstehen auch, dass es Teil von dem Sport ist und dass solche Tage kommen vor, das ist egal in welcher Mannschaft. Jetzt wird das erste Mal der Juvonen zum Beispiel gezogen dieses Jahr. Das heißt, es ist nur eine Frage der Zeit, bis auch die besten Torhüter mal gezogen werden.
Ja, okay, weil es einfach taktisch auch Sinn macht. Sind die nach dem Spiel eher sauer auf sich dann, weil sie ja wissen, ich habe einen Cody Brenner ja einmal in der Saison bei uns erlebt, auch wir machen manchmal einen Talk, also jedes Mal einen Talk nach dem Spiel mit dem Cody Brenner, dann war er auch wirklich sauer auf sich selbst und hat gesagt, ich habe das Spiel heute für die Mannschaft verloren. Ist das immer so oder sind die eher...
Teils, teils, würde ich sagen. Natürlich will man... Das Wichtige ist, dass man am Ende die Schuld bei sich selbst sucht.
Okay.
Das ist der einzige Weg, um besser zu werden.
Ja.
Egal, ob jetzt als Torhüter oder als Spieler oder als Trainer, dass man selber die Lösung empfindet. Aber natürlich ist es auch nur menschlich, dass man sich drüber aufregt, wenn die Mannschaft einen schlechten Tag hat.
Ist ganz klar, ja. Was ich mir schon immer als Frage stelle, ist, wenn wir einen Torhüter haben, wenn ein Torhüter ist bei uns verletzt, der zweite Torhüter spielt und der würde sich jetzt auch im Spiel verletzen. Dann hast du ja nur noch die Möglichkeit, dass ein Feldspieler ins Tor muss. Mhm. Steht es vorher fest? Wisst ihr vorher von der Mannschaft, Spieler XY würde im Fall dessen, das ist ja selten, würde im Fall dessen ins Tor gehen müssen?
Jetzt bei uns haben wir tatsächlich noch nie drüber gesprochen. Ich weiß, wo ich noch gespielt habe, in der Oberliga hatten wir einmal den Fall, dass einmal bin ich ausgefallen während dem Spiel, habe mich verletzt, plus der andere Torhüter, damals war das in der Oberliga, ist angereist mit einer Gehirnerschütterung. Und dann ist ihm der Fall eingetreten, dass er auch nicht spielen konnte.
Und dann kam Feldspieler rein.
Ja.
Aber das steht vorher nicht fest. Also wir haben keinen, man kann nicht sagen.
Ja, kein Feuerwehrmann.
Kein Maxim Matuschkin muss dann ins Tor. Nix.
Nein, da haben wir ja noch nicht drüber geredet.
Okay, okay, gut. Ich habe es ja auch, kann mich gar nicht erinnern, ob ich es schon mal erlebt habe. Ja, bevor wir auf die Saison eingehen, es gibt ja verschiedene Torwartstile. Was ist denn deine persönliche Vorstellung von dem idealen Torwart?
Der ideale Torwart sollte für mich ruhig spielen, mehr wirklich das Spiel kontrollieren, als sich vom Spiel kontrollieren zu lassen, wenn man so sagen kann. Und auch in so extremen Stresssituationen, dass man ruhig bleibt, dass er immer versucht, Lösungen zu finden und dann aber auch in den richtigen Momenten mal diesen Big Save zu machen und zu wissen, wann ist die Zeit, um aus dieser Struktur rauszubrechen.
Luca, kommen wir nochmal zu den Torwartstilen zurück. Kannst du so einem Laien wie mir die verbreitetsten Stile mal erklären?
Also es gibt, zumindest jetzt so aus der Historie raus, würde ich sagen, gab es drei Spielstile, die jetzt wieder mehr und weniger werden. Aber es gab den Stand-Up-Torhüter, das ist der, der ein bisschen mehr im Stehen spielt generell, sehr selten runtergeht. Aber da würde ich sagen, das ist so eher ein Dino, wenn es noch jemand spielt unter den Torwartstilen.
Okay. Ja.
Dann gibt es den Butterfly-Torhüter, der viel blockt, der viel über seine Größe macht. Und dann gibt es den Hybrid-Torhüter, der bewegt sich, wie der Name schon sagt, so in der Mitte zwischen den ganzen Stilen. Wobei ich jetzt sagen würde, insgesamt geht man ein bisschen mehr weg von den Stilen aus der Richtung, weil einfach das Torwartspiel so komplex geworden ist, dass jetzt keiner mehr wirklich reinpasst. Jetzt sagen wir, ein Butterfly-Torhüter, in dem Sinne gibt es auch nicht mehr wirklich viele, sondern es kommt immer mehr Richtung Hybrid-Torhüter, würde ich sagen.
Das sind der, viele unterschiedliche Stile.
Ja, der mehr beides vermischt, der eigentlich in den Fällen, wo man stehen bleiben soll, stehen bleibt und in den Fällen, wo man dann runtergeht und mehr den Block spielt, also sich gar nicht mehr groß bewegt, sondern nur über die Größe das Ganze dicht macht, dass diese miteinander verschmelzen.
Wenn wir 10 Jahre jetzt mal zurückblicken, eine Dekade von 10 Jahren, hat sich da die Spielweise mehr verändert, also von den Feldspielern, oder die Torhüterspielweise mehr verändert? Oder kann man das nicht sagen?
Kann man schon sagen, das war interessant, da war ich auf einer Convention, Goalie-Coach-Convention in Schweden, WM in Göteborg, wurden wir da eingeladen und da haben sie drüber geredet, über die Entwicklung vom Torwartspiel. Mhm. Das ist sozusagen immer, einerseits entwickeln sich die Torhüter, werden besser, daraufhin entwickeln sich die Spieler, die werden wieder besser. Das heißt, es fallen wieder mehr Tore, dann finden wieder die Torhüter eine Lösung, wie sie das Ganze stoppen, dann fallen weniger Tore. Dann finden wieder die Spieler eine Lösung, dann werden es wieder mehr Tore. Und so entwickelt sich das Ganze über die Zeit.
Okay, was ja eine interessante Geschichte ist, vor allen Dingen auch für die Zuschauer. Und natürlich ganz, ganz besonders interessant auch für die Goalie-Coaches.
Ja, 100%. Ja.
Wenn Geld und Ablöse und was weiß ich keine Rolle spielen würden, wenn du dir für die Löwen Frankfurt einen Torhüter wünschen könntest, also dein Wunschtorhüter, also es ist egal, was er verdient, egal, was er, wer ist im Moment aktuell wäre dein Lieblingstorhüter für die Löwen Frankfurt?
Mein Lieblingstorhüter? Das ist eine gute Frage.
Guckst du dir auch NHL-Spiele an?
Ja.
Ja? Ja. Aber egal, welchen Torhüter, wo du sagst, mit dem würde ich gerne mal zusammenarbeiten hier in Frankfurt?
Irgendjemand aus der NHL wahrscheinlich.
Aber du hast,
eine Präferenz hätte ich jetzt gar nicht, mal mit einem Torhüter, der auf dem Top-Level auch wirklich derzeit spielt, mit dem mal zu arbeiten.
Weil das würde dich hier dann wahrscheinlich auch wieder nochmal ein Stück weiterbringen, ja. Wie war denn rückblickend die Zusammenarbeit mit Cody und mit Mirko?
Ich würde die Zusammenarbeit als extrem angenehm bezeichnen. Also beides sind super Menschen, beides sind super Torhüter auch, bin ich der Meinung. Und wie gesagt, also zwei unterschiedliche Typen auch. Mhm. So, Cody muss man, glaube ich, auch ein bisschen kennenlernen, aber auch gegen beide habe ich schon gespielt, noch als Aktiver.
Ach ja.
Ja. Also
tatsächlich, ja.
Cody, glaube ich, in dem Jahr, als er aufgestiegen ist mit Deckendorf damals. haben wir gegeneinander gespielt in der Oberliga. Und Mirko in der DNL haben wir auch gegeneinander gespielt. Das heißt, ist ja mein Jahrgang auch. Und beide super Typen. Und wie gesagt, Cody ist ein bisschen anders als Mirko in der Sache, wie man dann mit dem Torhüter kommunizieren muss oder mit dem Menschen, besser gesagt. Aber da wird jeder individuell sein.
Musst du da auch psychologisch mit denen anders sprechen? Da hilft dir dann wieder dein Studium?
Ja, ich würde schon sagen, jetzt vielleicht ein Cody muss man vielleicht manchmal ein bisschen anders dazu bringen, Sachen zu machen, als wenn ich jetzt mit Mirko arbeite und Sachen irgendwie versuchen, jemanden zu überzeugen, wo beide verschiedene Stellschrauben haben.
Wie würdest du jetzt, die Saison ist ja insgesamt für uns nicht optimal verlaufen, aber wie würdest du das, wenn du das rein aus dieser Torhüter-Sicht siehst, wie würdest du das rückwirkend bewerten, mit einem Satz?
Schwierig, würde ich sagen, insgesamt die Saison. Ich denke, dass die Torhüter auch natürlich hätten wir ein bisschen besser spielen können. Das ist immer Teil der Wahrheit, sonst stehst du nicht da, wo du bist. Aber trotzdem war die gesamte Situation nicht einfach, um gut zu spielen. So würde ich das Ganze zusammenfassen in der Kürze.
Blicken wir nach vorne. Wir starten ja jetzt nicht mehr mit zwei, ich sag mal, gleichwertigen Torhütern, sondern jetzt mit einer neuen Nummer 1. Sie ist verpflichtet worden. Für alle, die es nicht wissen, ich sag's nochmal, Adam Shields, 26 Jahre alt, 1,93 Meter groß, also auch schon richtig, richtig groß, in Lakewood, Ohio geboren und hat zuletzt in der KHL gespielt. Warum habt ihr euch für diesen Torhüter entschieden?
Das Ganze warum, musst du wahrscheinlich mehr an Jan fragen dann, warum letztendlich die Geschichte so zusammen zustande gekommen ist.
Ja.
Aber im Scouting ist aufgefallen, dass er eben gut in unser Konzept passt, was ich auch vorhin jetzt erklärt habe mit dem eben ruhiger Torwart, der das Spiel mehr kontrolliert, diese Controllables.
Also ihr sprecht schon im Vorfeld, schon auch bei dem Scouting sprecht ihr auch drüber, den könnte ich mir vorstellen. Nachher wird es natürlich der Jan dann eintüten, wenn es soweit ist oder wenn man sich einig ist. Aber ihr sprecht schon vorher drüber oder sagt der Jan, guck mal hier, Luca, ich habe einen Torwart für dich.
Na, also es läuft eher so ab, ich bekomme die Namen, die Torhüter.
Ja, die in Frage kommen.
Die in Frage kommen. Ja. Dann schaue ich mir die ganzen Torhüter auf Video an. Teilweise hatten wir auch Gespräche mit den Torhütern. Aber dann ist meine Aufgabe erledigt. Dann ist es wie so ein Expertenurteil, würde ich sagen, in der normalen Arbeit. Ja. Und darauf wird dann die Entscheidung getroffen oder mit anderen Einflüssen.
Jetzt wirst du dir ja schon auch zig Videos über Adam Scheel angeschaut haben. Was beeindruckt dich bei ihm besonders?
Mich beeindruckt am meisten die Ruhe, die er hat im Spiel an sich und auch wie er in Situationen mit viel Verkehr umgeht, wie er seine Größe einsetzt im Spiel. Das zeichnet ihn schon aus, dass er da auch mit seinen schlittschuhläuferischen Fähigkeiten trotz der Größe gut
ist. Warum ist es eigentlich, für mich als Laie ist es gar nicht so, so klar, warum ist es eigentlich bei einem Torhüter ein Vorteil, wenn er so groß ist? Das ist doch für die Beweglichkeit, für seine Hüfte, ist es doch eigentlich eher ein Nachteil, oder?
Die Größe ist in der Hinsicht ein Vorteil, weil wir viel über Physik reden oder Winkel. Mathematische Sachen sind das ja Komponenten. Das heißt, je größer ich bin, desto mehr Fläche vom Tor decke ich ab, desto schwieriger ist es für den Spieler, ein Tor zu schießen.
Aber ich sag mal, ich habe ja auch schon neben Eishockey-Tor gestanden und kann da schon drüber gucken.
Ja.
Wenn ich jetzt nochmal 20 Zentimeter größer wäre, hat es doch gar nichts mit dem Torraumabdeckung zu tun. Aus meiner Sicht. Weißt du, was ich meine? Wenn du jetzt 1,50 bist, hast du das ja auch schon abgedeckt. Alles, was da drüber ist, ist ja über dem Tor. Damit deckst du ja nicht mehr den Torraum ab.
Jetzt, wenn die Scheibe nah ist, dass die Scheibe nicht durch die Beine geht, zum Beispiel, geht ja der Torhüter runter auf die Knie, in den Butterfly heißt das.
Ja,
Und dann ist die Geschichte wieder anders. Dann zählt natürlich die Schulterhöhe, ab welcher Entfernung ich dann den Winkel schließen kann.
Ja, da hätte ich auch selbst drauf kommen können. Ja, okay, ja, das ist gut. Das macht natürlich einen Unterschied aus. Wie wird dann die Aufteilung sein zwischen Adam Scheel und Cody Brenner erstmal?
Ich denke, geplant ist schon, dass der Adam mehr Spiele spielt. Aber letztendlich ist es so wie immer im Profisport, die Leistung zählt.
Ja.
Und je nachdem, wer die bessere Leistung bringt, der wird am Ende spielen.
Bist du von deiner Philosophie her eher dafür, eine klare Nummer 1 zu haben und einen zweiten, der für die Belastungssteuerung zuständig ist? Oder bist du dafür, zwei gleichwertige Torhüter zu haben? Was wäre, wenn du es alleine entscheiden könntest, dein Favorit?
Ich denke, dass beide Ansätze Vorteile haben. Beide Ansätze haben auch die Nachteile.
Ja.
Ich denke, die Wahrheit ist irgendwo in der Mitte. Natürlich habe ich gerne einen Torhüter, der mehr spielt. Mhm. Aber ich denke, so eine 60-40-Teilung wäre optimal. Einfach, dass okay, einer mit viel Confidence spielt, einer oder 70-30, einer, der immer bereit ist, der auch das Ruder in der Hand hat. Und dann aber auch der zweite Torhüter gut genug ist, um auch einzuspringen. Weil häufig hat man die Situation, einer verletzt sich.
Ja.
Jetzt, wenn wir jemanden haben, der durchspielt und der andere seit 20 Spieltagen hinten beim Ventilator sitzt, dann hast du irgendwann ein Problem mit dem Selbstvertrauen, wenn der wieder ins Tor reinkommt.
Okay, ja. Also der muss ja praktisch auch sich warm spielen.
Genau.
Okay, das macht Sinn. Gibt es eigentlich auch dass die Torhüterentscheidung, wie lange im Voraus kriegen die eigentlich Bescheid gesagt, die Torhüter, dass sie spielen?
Einen Tag vorher. Meistens, wenn wir jetzt Freitag spielen, donnerstags, wenn wir Sonntag spielen, Samstag.
Also einen Tag vorher wissen wir Bescheid. Fällt auch manchmal die Entscheidung, nicht nur wie sie im Training trainieren, sondern auch, dass du sagst, wir spielen heute gegen den Gegner XY und der hat die Angewohnheit, das und das zu machen und da wäre eigentlich der Torhüter besser. Also, dass du das praktisch von der Spielweise des Gegners abmachst oder ist das von mir gesponnen?
Könnte man bestimmt so einen Ansatz fahren, würde ich sagen, aber jetzt im Prinzip die Gegner spielen sehr ähnlich. Würde ich sagen, da sind wenig Unterschiede. Die Situationen entstehen aus denselben Gegebenheiten im Spiel, ob es jetzt Rushes sind. Mhm. Vielleicht passen die einen ein bisschen mehr bei einem Angriff.
Okay, ja.
So über die blaue Linie. Die anderen haben mehr Tendenzen zu schießen. Aber insgesamt, denke ich, hängt es eher davon ab, wie ist die Leistung bisher gewesen in der Saison zum Beispiel. Wenn man jetzt sieht, der Torhüter hat gegen Köln jetzt immer gut gespielt, der andere hatte ein Spiel und da hat er schlecht gehalten, dann werde ich mich tendenziell eher dafür entscheiden, dass der
spielt. Also spielt dann so ein Faktor, so ein weicher Faktor spielt dann auch
genau
eine Rolle.
Im Verlauf der Saison, würde ich sagen, umso mehr das Richtung Playoffs geht, umso konkreter werden die Entscheidungen in die Richtung.
Ja. Jetzt hast du zum NM Schiel auch schon einen persönlichen Kontakt gehabt?
Ja, also wir haben telefoniert, einmal Ende der Saison und jetzt auch noch mal vor kurzem einfach nur drüber gesprochen, wie sein Plan für den Sommer ist, was er vorhat.
Gibst du dem einen Plan eigentlich vor? Kriegen die auch was vorgegeben oder noch nicht?
Noch nicht. Wir stehen da nur im Austausch, weil viele auch ihre eigenen Routinen haben.
Ah, okay.
Und das hat ja auch immer einen Grund, dass sie da sind, wo sie sind.
Und der steht ja auch erst am 1. August bei uns unter Vertrag eigentlich.
Genau. Und eben ist es dann auch, jeder hat seine eigenen Routinen, was gut für ihn ist im Sommer, vor allem ältere Torhüter. Umso jünger der Torhüter wieder ist, umso mehr wird man dem an die Hand geben als Entwicklung. Und umso
älter die werden. Ist ein 26-jähriger Torhüter ein jüngerer Torhüter oder ein älterer Torhüter?
Ja, eher ein jüngerer Torhüter.
Okay.
Aber geht schon, also 25 plus geht dann in die Richtung, die wissen normalerweise, was ihnen gut tut im Sommer, was sie brauchen, wie sie besser werden.
Ja. Wie du mit ihm persönlichen Kontakt hattest, hast du ihm da auch schon berichtet von der langjährigen Tradition im Frankfurter Eishockey, dass ein Torhüter beim einem erfolgreichen Spiel danach tanzen muss und das sehr hoch bewertet wird bei den Zuschauern?
Bisher noch nicht. Ich glaube, da darf er selber in den Genuss kommen in dem Moment, wenn er es das erste Mal macht.
Also es ist kein Vertragsdetail, das ihr sagt, hör mal zu, wenn du nach Frankfurt kommst, darfst du auch tanzen.
Ja, ich glaube
lieber mal nicht drüber reden. Okay. Ja, jetzt haben wir, ich würde schon fast vom Luxus sprechen, bekommen wir noch einen dritten Torhüter. Eine super interessante Personalie aus Ingolstadt kommt Nico Pertuch zu uns. Mhm. Der ist 20 Jahre alt und ein ganz großes Talent. Was zeichnet ihn aus?
Nico fällt ähnlich wie Adam in dieselbe Schiene. Großer Torhüter, ruhiger Torhüter, Und natürlich auch jetzt für ihn, der hat viel gespielt auf hohem Niveau letztes Jahr. Also auch jetzt 4 Spiele in der Champions Hockey League gemacht. Für Ingolstadt reingeschnuppert mal.
Gegen starke Gegner wie Frölunda und Salzburg.
Genau, in der Champions Hockey League und da auch wirklich gut gespielt. Und da hat er auch gezeigt, was er auf dem Niveau schon leisten kann. Und ich kenne Nico schon lang.
Dann hat er in Ravensburg auch gespielt, ja?
Genau, in der jetzt. DL2.
In der DL2
schon, in Ravensburg. Schon länger auch jetzt, ja. Die letzten Jahre. Und ich kenne ihn auch schon länger, eben weil er auch bei uns in der U20-Nationalmannschaft war. Da war eigentlich so der erste Kontakt mit ihm. Und seitdem habe ich ihn auch immer verfolgt, wie er sich entwickelt, wie er spielt. Und auch vom Typ her ein super angenehmer Mensch, super mit dem zu arbeiten. Das heißt, das Gesamtpaket ist auch einfach sehr, sehr gut bei ihm.
Jetzt ist er wirklich gut, eine gute Entwicklung. Alle sagen, das ist ein top, top, top großes Talent. Da ist für mich die Frage, wenn man von so einem Standort wie Ingolstadt ist, warum wechselt man dann zum Standort nach Frankfurt? Also ich bin mir ziemlich sicher, das Finanzielle ist es nicht. Was kann es sein, dass so ein talentierter Spieler dann nach Frankfurt kommt?
Ich glaube, der Vorteil in Frankfurt für junge Spieler ist vor allem die Kooperation mit Bad Nauheim, die wir haben.
Ah, okay.
Und auch die Nähe. Ja. Das heißt, jetzt jedes Mal, wenn der Nico in Ingolstadt war und dann in Ravensburg spielen musste, ins Auto hocken, ewig fahren, dann spielen, dann ist die Frage, wo trainiert er unter der Woche, entweder hier, dort.
Ja.
Und wir können ihm eben auch das Ganze bieten, dass er bei uns trainiert, dann nach Bad Nauheim fährt zum Spielen.
Ja, okay. Aber wäre das auch so, dass er bei uns trainiert, also wenn es vorgesehen ist, dass er an dem Wochenende in Bad Nauheim spielt, ist ja immer vorausgesetzt, ist es dann so, dass er dann trotzdem die Woche über bei uns trainiert, also sagen wir mal beim Freitagsspiel trainiert er bis Donnerstag bei uns und fährt dann Freitag zum Spiel nach Bad Nauheim oder muss er nicht auch sich mal einspielen mit der Mannschaft vor Ort?
Das wird so ein Mix sein, denke ich.
Ah, okay,
teilweise, dass wir ihn am Donnerstag nach Nauheim geben zum Spielen. Teilweise wird es sein, dass er mal die ganze Woche in Bad Nauheim trainiert, wird aber auch so vorkommen, dass er bei uns komplett bleibt mal eine Woche, dass wir einfach auch den Überblick haben im Training, mit seiner Entwicklung, dass wir die beste Prognose oder das beste Entwicklungsumfeld ihm bieten können.
Mhm. Dort spielt er ja dann mit Jerry Kuhn, der wird ja auch in der nächsten Saison, ist ja 40 Jahre alt, als wahrscheinlich ja der Nummer 1 Torhüter bei Bad Nauheim sein, oder meinst du, der junge Bub kann ihm den Rang ablaufen?
Ich denke, wenn der Nico gut spielt, wird er ihm sicherlich Konkurrenz machen können. Natürlich auch wieder dasselbe Grundkonzept wie bei uns, denke ich mal, in Bad Nauheim, dass wer die Leistung bringt, wird am Ende des Tages spielen.
Okay, ja. Man sagt ja, das kennst du ja wahrscheinlich auch, bei Torhütern generell, dass sie, ich sag's mal vorsichtig formuliert, völlig bekloppt sind. Trifft es eigentlich auch auf den Goalie-Coach zu? Ist es genauso?
Ich würde sagen, also zu mir hat man damals immer gesagt, dass ich ziemlich normal bin.
Sehr gut. Wer hat es gesagt?
Die Mitspieler.
Die Mitspieler.
Aber das kann natürlich auch der Grund sein, warum ich jetzt Torwarttrainer bin, schon mit 27.
Ja, okay. Hast du eigentlich, weil viele Torhüter haben ja auch Aberglauben, ganz ausgeprägten Aberglauben, gehen zuerst mit dem linken Fuß aufs Eis raus oder ziehen sich zuerst einen rechten Schoner an, wie auch immer. Hast du auch so eine Macke?
Da hatte ich tatsächlich gar nichts. Also ich habe gar nichts.
Also auch in deiner Torhüter-Karriere nicht?
Hatte ich nie so einen Tick, dass ich das jetzt gebraucht hätte. Ich hatte vielleicht so Augen-Warm-Up-Übungen, die ich immer gemacht habe, aber das war schon das Verrückteste, was ich gemacht habe vor dem Spiel.
Und jetzt auch als Trainer gibt's überhaupt nichts, wo du sagst, das mache ich vor dem Spiel, Heimspiel oder vom Auswärtsspiel oder so. Nee,
also ich würde sagen, ich bin eigentlich tiefenentspannt normalerweise an Spieltagen. Da habe ich jetzt nicht so.
Ja, das höre ich eigentlich gar nicht so geil. Das ist mir ein bisschen langweilig, so eine Antwort. Aber lass mal halt mal durchgehen. Jetzt haben wir die ganze Zeit über den Torhüterbereich gesprochen. eine ganz wichtige Funktion, die du ja zusätzlich hast, ist ja dieser Videocoach-Bereich. Was muss man sich da eigentlich genau drunter vorstellen?
Während dem Spiel ist es ja so, dass wenn die Trainer draußen sind, dass irgendjemand auch diese Videodateien, die kommen von der Kamera, dass die aufgenommen werden. Und meine Aufgabe ist dann, das Spiel schon zu schneiden, während das Spiel läuft. Also im Live-Moment zu schneiden.
Wo bist du im
Trainerbüro. Unten, da wird ein Kabel runtergelegt, dass ich das Signal empfange.
Ach ja.
Und dann schneide ich das Spiel und dann können sich die Trainer, das ist dann alles kategorisiert, diese ganzen Schnitte. Und dann können sich die Trainer zum Beispiel, wenn die jetzt sehen wollen, Beispiel Gegentor 2, dann klicke ich auf einen Knopf und dann haben die das Gegentor 2.
Da brauchst du doch auch schon speziell, allein für diesen Technikbereich schon eine spezielle Ausbildung. Ich kriege nicht mal ein Insta-Reel richtig zustande. Nee, aber da brauchen wir doch wirklich, das ist ja nicht einfach, da sofort aus verschiedenen Elementen zusammenzuschneiden.
Na, ich denke, da kommt die Erfahrung über die Jahre jetzt auch schon ins Spiel, dass man sagt, man hat jetzt schon 4-5 Jahre lang wirklich mit so Videoschneideprogrammen gearbeitet und das ist dann auch intuitiv, würde ich sagen, mit
der Zeit. Okay. Und gibt es da auch Fälle, dass ihr in der Drittelpause irgendwas abspielt und sagt, guck mal hier, was habt ihr denn hier gemacht oder macht man das hier oder da haben die eine Schwäche?
Ja, also kommt vor, auch zum Beispiel Powerplay, Unterzahl, solche Geschichten, dass oft mal einfach was gezeigt wird, auch in der Kabine für die Spieler, passt auf, hier vielleicht doch ein anderer Spielzug als das, was wir davor gesehen haben oder noch ein zusätzlicher. Oder wir treffen auch taktische Anpassungen im Spiel, je nachdem, falls der Gegner was ändert, dann sieht man das natürlich nochmal gut auf Video verlangsamt und dann kann man sich alles nochmal gut herrichten.
Ist es dieses Video-Coaching, nutzt ihr das eigentlich auch dafür, dass du den Spielern sagst, der gegnerische Torhüter hat die und diese Schwäche oder da und da drauf müsst ihr achten, was du ja dann wahrscheinlich auch auf irgendwelchen Videos siehst. Bereitest du die auch dann drauf vor?
Genau, also wir haben auch einen Goalie Pre-Scout, heißt das Ganze.
Ja.
Das heißt, ich schaue mir einmal die Torhüter an vom Gegner, die letzten Spieler, die Gegentore, die Saves, wie sie sich bewegen. Und daraus versuche ich dann rauszufinden,
also
für jedes Spiel, für jeden Gegner.
Ja.
Sind beide Torhüter vorbereitet eigentlich, die jetzt der Gegner hat. Und dann sind immer ein, zwei Schwächen, wo Empfehlungen stehen, wo die Schwächen sind vom Torhüter, in welchen Situationen man wohin schießen könnte, sollte.
Wie viel Zeit, deine Arbeitszeit verbringst du mit Videoschauen?
Video ist ziemlich viel, aber bei fast allen Trainern mittlerweile ist so eine Riesenkomponente.
Also nicht nur bei dem Torhüter, nicht nur bei dir als Goalie-Coach, sondern auch der Head-Coach guckt sich auch so viel.
Auch der Co-Trainer, wenn der jetzt viel Unterzahl, da schaut sich davor die ganzen Spieler an vom Gegner, was die in Überzahl gemacht haben, dass er das Unterzahl anpassen kann. Ich würde sagen, fürs Video gehen mindestens 60%
der Arbeitszeit. Brutal.
Ja.
Auch das hätte ich auch nicht gedacht,
Also mindestens, wahrscheinlich sogar noch mehr.
Ja.
Und dann die restliche Arbeit teilt sich eigentlich auf in dann wirklich On-Ice-Training. Jetzt beim Torhüter auch die Spielanalysen danach.
Wie viel Video müssen sich die Spieler eigentlich in der Kabine anschauen, jetzt auch während der Woche, nicht jetzt am Spieltag selbst, sondern während der Woche als Vorbereitung, werdet ihr dann auch irgendwas zusammenschneiden, dass sie sich anschauen müssen? Kann man das beziffern? Das ist ja auch immer wechselnd, aber wie viel das ungefähr ist?
Ich würde sagen, Dienstag im Schnitt wird so am Tag 15 bis 20 Minuten Video sein.
An jedem Trainingstag.
An jedem Trainingstag nennt sich Dienstag, Mittwoch eher um die Spiele vom Wochenende davor.
Ja. So das orientieren. Ist Rückblick?
Genau, Rückblick.
Es wird dann auch nochmal aufgearbeitet.
Genau. Und dann, deswegen kommt da noch mehr Video dazu, weil man schaut sich dann immer nochmal die Spiele an.
Wie ist denn da die Stimmung? Angenommen, du würdest mal ein Spiel 8-0 gegen Ingolstadt verlieren und musst dir das im Rückblick am Mittwoch nochmal angucken. Sie ist ja nicht alles völlig deprimiert.
Ja, man schaut natürlich dann nicht die Gegentore an. Oder wenn ich jetzt... Die sind vielleicht ein Teil oder man schaut nur ein, zwei an, sondern eher um taktische Aspekte. Zum Beispiel, wenn wir jetzt das erste Spiel von Wolfsburg haben, wo wir da
1 verloren haben.
Was nicht so gut war, Dann habe ich auch zum Cody und zum Pante gesagt, dann schauen wir kein Video. Brauchen wir nicht anschauen von dem Spiel.
Ah, da okay, können
wir jetzt nichts, ja, da brauchen wir jetzt nichts rausziehen.
Weil du eher nur was Negatives ja, dann wieder
aufwächst. Das macht dann keinen Sinn, ja, okay. Da geht es dann eher darum, wieder in die Zukunft zu schauen. Ja, also man muss natürlich immer anpassen.
Verstehe, okay. Ah ja, gut, ja, sehr gut, ja.
Ja, Luca, wann soll eigentlich ein Torhüter, das sorgt ja oft für Aufregung, seinen Kasten verlassen, also wenn er hinter das Tor fährt? Das ist ja manchmal, sieht das super, super gefährlich aus, wird ja auch natürlich, macht es ja auch immer mal Sinn. Gibt es da eine spezielle Anweisung?
Tatsächlich jetzt spezielle Anweisungen nicht. Wir haben nur die Grundregeln, wenn die Scheibe ins Glas geht, ins Plexiglas, dann sollte der Torhüter normalerweise drinbleiben, weil da hat man auch schon oft gesehen, dass die Scheibe unglücklich dagegen springt und wieder vors Tor kommt. Ansonsten ist es bei uns so, als Regel so oft wie möglich die Scheibe zu spielen, weil der Vorteil ist, wenn der Torhüter die Scheibe stoppt, können wir sofort wieder den Breakout machen in die andere Richtung und verbringen weniger Zeit in unserer Zone.
Also es ist schon die Anweisung, wenn es möglich ist, möglichst auch hinter das Tor fahren und die Scheibe festmachen. Ja. Also genau, okay.
Power Break.
Lasst uns hier nochmal ein kurzes Break machen. Ich muss hier auch nochmal was trinken. Und da ist bei mir übrigens im Moment recht regelmäßig Holy am Start. Ich bin ja nicht so ein Energy-Eistee-Pulver-Fan gewesen, aber das Zeug schmeckt wirklich stark. Und das völlig ohne Zucker und irgendeinem anderen unnötigen Kram. Einfach ein geiler Geschmack mit gutem Gewissen. Es gibt eine riesige Auswahl. Meine Lieblingssorte gerade aktuell ist Peach Black Tea. Und es geht vor allen Dingen völlig easy. Shaker, Wasser rein, Pulver rein, fertig. Kannst du dosieren, je nach Lust und Laune, ein bisschen leichter oder volle Intensität, wie du willst. Und jetzt für euch der Löwenvorteil. Jeder Neukunde bekommt 5 Euro Rabatt mit Code LÖWEN5. Und jeder, der schon mal bestellt hat, bekommt 10% Rabatt mit LÖWEN10 auf jede weitere Bestellung. Probiert's aus auf holy.com, holy.com. Und jetzt geht's weiter.
Gut, noch eine andere Frage, die mich total interessiert, ist, mit wie viel blauen Flecken geht eigentlich so ein Torhüter aus dem Spiel? Ist auch unterschiedlich, ist klar, aber wie ist das?
Also blaue Flecken kommen schon häufig vor beim Torhüter. Also die genaue Anzahl ist jetzt schwierig zu sagen, aber das...
Also der Torhüter raus, sagt, guck mal, ich habe heute 18 blaue Flecken, war gar nicht Spiel.
Die Ausrüstung ist mittlerweile schon sehr gut, was typisch ist, ist am Unterarm oder eben Schlüsselbeinregion oben Richtung Hals, dass da die blauen Flecken sind. Oder auch mal Oberschenkel, wenn er einen blöd trifft. Mhm. So die Regionen sind ziemlich schmerzhaft, immer noch.
Okay, ja.
Wir haben ja vorhin auch ein bisschen über die Aufgabenteilung gesprochen. Wenn ein Torhüter in dem normalen Rhythmus Freitag, Sonntag spielt, könnte das der Torhüter regelmäßig machen oder wäre es dann auch besser, wenn er dann mal eine Pause hätte?
Prinzipiell hängt natürlich auch viel vom Torhüter an sich ab, aber es ist eine extrem hohe mentale Belastung einerseits und natürlich auch physisch, wenn man jetzt die ganze Zeit mit der Torwartausrüstung und auch mit dieser ganzen Belastung für die Hüften hoch, runter, da ist es natürlich schon gut, wenn dann auch mal die Pause nach einer bestimmten Anzahl an Spielen auch wirklich kommt für den Torhüter.
Die Ausrüstung von dem Torhüter, das wissen ja viele gar nicht, wiegt ja fast 25 Kilogramm. Mhm. 25 Kilogramm, die der Torhüter mit sich rumtragen muss. Und das Interessante ist, man denkt ja eigentlich, dass der Feldspieler viel mehr unterwegs ist und der Torhüter sich da nur in seinem kleinen Räumchen aufhält. Aber der verliert im Spiel bis zu 5 Kilogramm.
Bis zu 5 Kilogramm?
Ja. Okay. War das bei dir nicht so früher? Oder hast du es nicht gemessen? Hauptsächlich durch Flüssigkeit.
Nein, ich war topfit natürlich früher. da ist nie was passiert.
Ja, das ist ja nichts passiert. Das ist ja einfach, weil du sagst, dass die Konzentration und halt auch diese Beweglichkeit, dass sie halt einfach Ressourcen verbrauchen.
Ja, 100%. Also allein dadurch, dass man als Torhüter nie die Möglichkeit hat, rauszugehen und nur die Pause hat bei Bullies oder wenn eben das Spiel abgepfiffen wird, muss man durchgehend aufmerksam sein und immer das Spiel verfolgen. Das ist jetzt nicht so wie beim Spieler, wenn man sagt, nach 30, 40, 50 Sekunden geht man vom Eis runter, macht eine Pause, kommt wieder aufs Eis, kann sich neu fokussieren, kann draußen trinken, ja, vielleicht noch irgendwie Behandlung oder Kühlpacks, wenn irgendwas wehtut beim Torhüter, ja, ist es wirklich, es geht die ganze Zeit durch, außer es kommt dieses Bulli. Da hat man schon auch teilweise Belastungen von 1,30 in der eigenen Zone, wo man mal nur in der tiefen Grundhocke steht und versucht zu überleben, mehr oder weniger.
Wenn ich dir einen kleinen Tipp geben darf, wenn du mal 10 Kilo abnehmen willst, machst du einfach mal 2 Spiele bei uns. Jetzt gibt es ja für dich persönlich, ja, ich würde sagen, eine richtige Wertschätzung. Du bist nämlich nominiert als Goalie-Coach für den DEB, jetzt für die anstehenden Weltmeisterschaften in der Schweiz. Und bist dort in der Phase 1 und 2, heißt es, bei der A-Nationalmannschaft mit dabei. Was wird da deine Aufgabe sein?
Im Endeffekt, die Aufgabe ist ziemlich ähnlich mit dem, was ich auch bei der U20 gemacht habe. Und auch jetzt hier im regulären Betrieb. Das heißt, ich mache den Pre-Scout für die Torhüter, so wie das, was ich vorhin erzählt habe. On-Ice-Training mit den Torhütern, Spielanalyse nach dem Spiel und die Live-Cuts. Also dieses Live-Videoschneiden in der Kabine, was ich jetzt auch schon angesprochen habe.
Jetzt hast du da ja mit Torhütern zu tun auf dem höchsten Level bei uns. Hören die dir dann auch zu? Oder sagen die, der 26-jährige Bub soll erstmal erwachsen werden? Oder
wie, ja, ich hoffe.
Ja.
Nein, also wie gesagt, bis jetzt war es nie ein Problem. Und auch sobald man ins Gespräch kommt, merkt man ja relativ schnell, ob eine Person Kompetenz hat. Und in der Hinsicht, denke ich, ist das kein Problem. Also ist immer gut gegangen bis jetzt.
Wie schätzt du die Lage ein für die Weltmeisterschaft? Was haben wir da für eine Chance?
Ich denke, wir haben auf jeden Fall Chance auf Halbfinale.
Es ist ja eine völlig andere Mannschaft, die jetzt bei Olympia gespielt hat.
Ja.
Kann man sagen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also die NHL-Spieler sind jetzt weniger dabei oder teilweise gar nicht in den Nationen. Aber natürlich haben auch die anderen Nationen wieder sehr viele gute Spieler, zum Beispiel Schweden, aus den eigenen Ligen, die jetzt gar nicht in der NHL spielen, die aber trotzdem sehr gut sind. Aber die Chancen werden auf jeden Fall tendenziell höher in so einem Turnier als jetzt bei Olympia.
Weil dort überall die NHL-Spieler mitspielen, ist unsere Chance niedriger als bei einer Weltmeisterschaft,
wo keine NHL-Spieler genau, wenn mitspielen. Wir jetzt sagen, wir haben, ich weiß gar nicht, wie viele NHL-Spieler hatten wir bei Olympia jetzt dabei?
Weißt du das? 7 oder 8, sage ich mal, ohne es zu wissen.
Dänemark wird auch nicht so viel weniger gehabt haben als Vergleich jetzt. Und dann aber, wenn wir die Spieler anschauen, die wir jetzt in der DEL haben, ist es natürlich auch wieder, die Dänen werden jetzt nicht so viele DEL-Spieler zum Beispiel haben, wir. Ja. Oder die verteilen sich auf andere Ligen. Aber ich denke, dass wir da auf jeden Fall bessere Chancen haben als bei Olympia.
Ja. Was bedeutet Phase 1 und 2 noch ganz kurz als Aufklärung?
Das sind so die ersten Vorbereitungswochen.
Ja.
Also die erste Woche ist in Tschechien, die zweite Woche ist dann in Deutschland wieder. Und da geht es eben darum, die ganze...
Wo dann Testländerspiele
genau, gemacht Testländerspiele werden. Genau, Testländerspiele und Taktik. Ja. Und da können sich auch Spieler empfehlen. Also das sind jetzt noch nicht die Endkader.
Ja.
Aber weil natürlich auch noch Spielbetrieb ist in der DEL. Aber da wird so das erste Mal darauf hingearbeitet, das Team zusammenzustellen, die Taktik zu schleifen.
Ja, Luca, vielen, vielen lieben Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Du hast ja eigentlich Urlaub, bist aber trotzdem hierher gekommen, ins Autohaus Nixon, hast mit uns diesen Podcast gemacht. Ich habe viele, viele Sachen gelernt jetzt von dir. Vielen, vielen Dank dafür. Und liebe Löwengebrüllhörer, wir machen natürlich weiter mit dem Podcast, auch in der Sommerpause. Ich habe es vorhin schon mal gesagt, alle 2 Wochen ungefähr haben wir geplant. In der nächsten Folge, auch ganz spannend, haben wir den Leiter Kommunikation DEB, den Media Manager der Herren Nationalmannschaft und Mitherausgeber von Dump & Chase. Ihr kennt ihn alle, 15 Jahre Löwenvergangenheit, Matthias Scholzer. Gibt es viele spannende Geschichten rund um Olympia und auch Ausblick auf die Weltmeisterschaft, weil er ja da direkt vor Ort ist. Freue ich mich schon drauf. Ich hoffe, ihr auch. Trinkt euer Holi, zieht eure Skechers an. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ehrlich, ehrlich, bissig, bissig, stark, stark. Löwengebrüll. der offizielle Podcast der Löwen Frankfurt. Powered by Skechers. Jetzt abonnieren.
Ein All Ears on You Original Podcast.